SWR 2 Leben.
Was führt Sie her? Wo können wir helfen?
Ja, ich möchte von Geld Antrag Eltern geben. Mhm. Ja.
Haben Sie das Antragsformular?
Ja.
Willkommen in einem typisch deutschen Amtszimmer. Hellgrau beschichtete Möbel mit Stahlbeinen, Ordner und Ablagekörbchen. Dazu ein PC und eine Kaffeemaschine, die den Soundtrack liefert zur Beratungssituation.
Möchten Sie ausfüllen oder sollen wir es für Sie ausfüllen?
Ja, ein bisschen mithelfen. Zusammen.
Wer bei der Behörde in Berlin-Zehlendorf Anträge auf Elterngeld oder andere Leistungen stellen möchte, hat Glück. Er trifft auf sogenannte Ämterlotsen, die ihre Unterstützung anbieten, wenn die Formulare mal wieder komplett unverständlich sind.
Die Eltern können gemeinsam 12 Monatsbeiträge Basiselterngeld beziehen. Wenn für mindestens 2 Monate eine Minderung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit erfolgt, stehen insgesamt 14 Monatsbeiträge zu.
Sie sind beide aus Eritrea.
Ja, ja.
Gut, und haben auch die Staatsangehörigkeit. Gut.
Achtung! Lebensmonate des Kindes, in denen Anspruch auf Mutterschaftsgeld oder vergleichbare Leistungen besteht, gelten immer als Monate, in denen die Mutter Basiselterngeld bezieht.
Jetzt müssten wir noch besprechen, welche Unterlagen Sie noch brauchen. Und ob Sie noch Unterlagen brauchen. Wir haben also das hier, das kommt gleich zum Antrag. Dann müssen wir hier Kopien machen, das machen wir nachher, die kommen auch zum Antrag. Von den Pässen und von den Aufenthaltstiteln, das kriegen wir gleich ganz schnell hin. Aber was müssen wir noch haben?
Einen Antrag auf Verteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt. Zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.
Mein Name ist Klaus Henning, ich bin Jurist und arbeite seit 4 Jahren als Ämterlotse bei der Diakonie.
Ich heiße Lore Gewehr, ich bin Zahnärztin von Beruf, habe meine Praxis aber bereits vor 10 Jahren aufgegeben.
Tapfer stemmen sich Klaus Henning und Lore Gewehr als Ehrenamtliche seit 4 Jahren dem Amtsschimmel entgegen und interpretieren, was der so von sich gibt.
Auslöser war bei mir, dass der dritte Lebensabschnitt bevorstand, also meine Pensionierung stand an und da habe ich nach etwas Neuem gesucht, was ich anschließend machen kann.
Und da habe ich durch Zufall in einer Zeitschrift von der Kirchengemeinde einen Artikel gefunden, wo dafür geworben wurde, dass man sich als Ämterlotse melden sollte. Und die Intention war, dass ich gerne noch etwas dazulernen wollte und gleichzeitig ehrenamtlich etwas machen wollte, weil ich meinen Horizont erweitern wollte, nachdem ich meine Berufstätigkeit aufgegeben habe.
Tür an Tür mit den festangestellten Mitarbeitern der Behörde helfen sie Menschen jeden Alters und jeder Herkunft, Anträge richtig auszufüllen. Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, Grundsicherung, Wohngeld, Kindergeld, Elterngeld. Viele Sozialleistungen, ein gemeinsames Problem. Kaum jemand versteht auf Anhieb, worum es in den Anträgen geht. Erst recht nicht, wer kein Muttersprachler ist.
Ich möchte diese Nummer gesagt. Nur diese geben.
Das kann nicht sein. Das ist hier eine Nummer nicht vom Finanzamt, hier, sondern das ist eine Nummer von der Deutschen Rentenversicherung. Das ist eine andere Behörde. Und diese Behörde gibt Ihnen eine andere Nummer, nämlich die hier. Aber wir suchen jetzt diese Nummer dieser Behörde.
Eine Flut von Formularen schwappt über die Antragsteller. Eine Fülle von Anlaufstellen will von ihnen mit Informationen bedient werden. Die Sprache der Verwaltung ist behördisch, eine Fremdsprache für die meisten. Lore Gewehr und Klaus Henning haben viel zu tun, um zu vermitteln, wie hier beim Antrag auf Elterngeld.
Ein Partnerschaftsbonus wird für 4 aufeinanderfolgende Monate gewährt, wenn beide Eltern gleichzeitig in diesem Zeitraum zwischen 25 und 30 Wochenstunden erwerbstätig sind. Alleinerziehende, die in 4 aufeinanderfolgenden Monaten zwischen 25 und 30 Stunden erwerbstätig sind, können ebenfalls den Partnerschaftsbonus in Anspruch nehmen.
Bitte? Partnerschaft? Alleine? Wie jetzt?
Hier müsste eigentlich jetzt eine Bescheinigung der Krankenkasse dazugelegt werden, die belegt, dass Sie kein Geld bekommen haben. Es ist umständlich. Rufen Sie die AOK an, sagen Sie brauchen eine Negativbescheinigung.
Nicht so gut sprechen, muss direkt gehen.
Für mich war besonders interessant, mal die andere Seite zu sehen. Ich hatte zuvor in einer Behörde gearbeitet und nun habe ich gesehen, was für Probleme Menschen mit Behörden haben. Man macht sich ja gar keine Vorstellung, wie viele Anträge es gibt und wie viele Probleme dabei entstehen und wie viel auch Not einem da in das Zimmer kommt. Das ist eindrucksvoll. Das ist eigentlich eindrucksvoller, als ich so gedacht habe.
Da sei die Frage erlaubt, ob diese Not rein materieller Art ist oder ob sie nicht vergrößert wird durch das Gefühl, ein völliger Versager zu sein, sobald man mit Behörden in Kontakt tritt.
Wir hatten ja glücklicherweise eine sehr gute Schulung, ein halbes Jahr lang. In der Schulung haben wir sehr viel verschiedene Menschen auch kennengelernt, die mit diesem Bereich zu tun hatten. Zum Beispiel ein Leiter im Jobcenter, der von seinen Erfahrungen und Schwierigkeiten berichtete. Und auch von der Diakonie, von der Pflegestation, also von verschiedenen Stellen. Und das hat uns schon weitergeholfen, sodass wir wirklich auch die Chance hatten, hinterher auf die zu uns kommen, nicht nur persönlich zuzugehen und ihnen zu helfen, sondern es auch richtig zu machen.
Mal ehrlich, wenn schon Muttersprachler kaum durch die Anträge durchfinden, wie soll jemand, der seit kurzer Zeit in Deutschland lebt, verstehen, wie Krankenkasse, Rentenkasse, Familiengeldkasse und das Finanzamt zusammenspielen? Wer wann wem was bescheinigen muss?
Eine Antragsformulierung, die Nichtigkeit erklärt. Für die Vorlage der Gültigkeit, halt, das war verkehrt, dessen Gültigkeitsbehörde im Erteilungszustand liegt. Naja, Sie wissen schon, so ein Zettel, wissen Sie, wo man den kriegt?
Ich denke schon, dass Deutschland ein sehr bürokratisches Land ist,
sagt die Juristin Stefanie Thieme. Wir werden sie später noch genauer kennenlernen.
Aber das hat natürlich auch Vorteile. Es wird nichts vergessen, es wird nichts unberücksichtigt gelassen. Es gibt überhaupt Reaktionen staatlicherseits auf Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern. Also man kann das auch positiv sehen.
Tja, wenn denn die komplizierten Anträge überhaupt erst gestellt werden.
Schreiben Sie am besten auf, Negativbescheinigung bei der AOK beantragen und dann schicken die Ihnen die zu und dann schicken Sie das hier zum Bezirksamt oder bringen das hier rum. Also das brauchen wir noch. Aber Sie haben sonst alle Angaben vollständig und geben Sie das ruhig heute schon mal ab, den Antrag. Dann kann das hier schon in die Warteschleife kommen in der Bearbeitung. Das dauert ja dann auch noch seine Zeit.
86% aller Deutschen scheitern häufig beim Ausfüllen von Formularen und rätseln über Ämterschreiben. Das hat das Institut für Demoskopie in Allensbach 2008 herausgefunden. Und so wartet jetzt auf dem Gang vor dem Zimmer der Ämterlotsen auch Michael Kruse auf Einlass.
Meine Erfahrungen mit Anträgen sind schlecht. Das liegt zum Teil auch an mir selbst. Ich brauche nur einen Antrag zu sehen, dann kriege ich so eine innere Abwehrhaltung. Ich kann den nicht mal auf Anhieb sorgfältig durchlesen. Ich habe so viel Widerwillen dann in mir, dass ich die überfliege und denke, wo steht denn jetzt das Eigentliche? Und das führt dazu, dass ich da mehrmals lesen muss und dann trotzdem von den einzelnen Fragen überrascht werde.
Ich denke, die Länge der Anträge ist ein Problem, das schreckt erstmal ab. Dann kriegen Leute, die so etwas nicht gewöhnt sind, erstmal einen Block. Die Sprache als solche ist sehr wenig praktisch, sondern sehr ämterlastig oder juristisch lastig. Und das können viele nicht verstehen. Das ist also schon so ein bisschen Stresssituation. Und außerdem in dieser Situation etwas von einem öffentlichen Amt haben zu wollen. Ich würde mich da auch nicht wohlfühlen, so einen Antrag stellen zu müssen.
Wenn man sie dann beruhigen kann und mit ihnen den Antrag durchgeht, dann geht es meistens schon. Überall gibt es Fachsprachen, die brauchen auch die Übersetzung. Und so eine Übersetzung versuchen wir dann zu liefern.
Guten Morgen, schön, dass Sie so früh da sind. Sie haben eine Nummer gezogen?
Ja.
Welche Farbe?
Dunkelblau.
Das ist richtig, dann sind wir das.
Die 1.
Gut, das müssen wir vorher wissen. Erzählen Sie mal, was Ihr Anliegen ist.
Mein Anliegen ist, dass ich Hartz IV beantragen muss.
Sozialgesetzbuch 2, Paragraph 20, Absatz 1. Über die Verwendung der zur Deckung des Regelbedarfs erbrachten Leistungen entscheiden die Leistungsberechtigten eigenverantwortlich. Dabei haben sie das Eintreten unregelmäßig anfallender Bedarfe zu berücksichtigen.
Puh.
Paragraph 11a, Sozialgesetzbuch 2. Nicht zu berücksichtigendes Einkommen. Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit sie die Lage der Empfängerin und Empfänger nicht so günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen nach diesem Buch nicht gerechtfertigt wären.
Der Jurist versucht präzise zu sprechen, dass immer die gleichen Begriffe das Gleiche bedeuten. Im Deutschunterricht habe ich gelernt, sich möglichst variabel auszudrücken und mal diesen und jenen Begriff zu nutzen. Das geht als Jurist nicht und das geht auch in einem Antrag nicht, weil sonst der Sachbearbeiter den Antrag nicht bescheiden kann. Der kann nicht entscheiden, hat derjenige einen Anspruch oder nicht. Man muss sich dann schon in das Korsett der Gesetzessprache hineinbegeben und dafür kann man auch Erklärungen finden und das dauert dann manchmal etwas lang.
Aber warum muss alles zu einem Rätsel werden? Warum kann das Anliegen nicht verständlich formuliert sein? Schließlich möchte die Behörde doch mit dem Bürger kommunizieren.
Das ist einmal eine lange Tradition, das sogenannte Beamtendeutsch. Das ist die Sprache von Verwaltungsbeamten und ihre oftmals sehr förmliche Ausdrucksweise im Schriftverkehr der Behörden untereinander, aber auch gegenüber von Bürgerinnen und Bürgern.
Stefanie Thieme kennt sich aus. Sie ist Juristin und kämpft seit Jahren für verständlichere Texte in Gesetz und Verwaltung. Zusammen mit einem Team von Sprachwissenschaftlern klopft sie beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Gesetze und Verordnungen auf ihre Verständlichkeit hin ab. Denn auch die Verwaltung wünscht sich inzwischen mehr sprachliche Klarheit.
Ich denke, dass die Behörden sehr genau sind oder sehr genau sein wollen und rechtssicher ihre Bescheide formulieren wollen und auch müssen.
Feind Nummer eins der verständlichen Sprache, die Rechtssicherheit. Niemand soll sagen können, er habe etwas nicht bekommen, was ihm von Gesetz her zusteht. Deshalb formuliert die Verwaltung nah am Gesetzestext, heißt für Nicht-Eingeweihte unverständlich.
Da ja die Behörden oftmals Formulierungen, Begriffe aus Gesetzen übernehmen, kann man schon sagen, dass prinzipiell gilt, je verständlicher das Gesetz als solches ist, auf das man sich bezieht, umso verständlicher können auch Behörden schreiben werden.
Stefanie Thieme hat eine Mission. Sie will das Schlimmste verhindern, rein sprachlich, versteht sich. Wenn Gesetze oder Verordnungen neu formuliert oder überarbeitet werden, kommt sie mit ihrem Team von Sprachwissenschaftlern zum Einsatz.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur Arbeitsbesprechung und wie jedes Mal wollen wir damit beginnen, über die aktuelle Textarbeit uns zu verständigen. Ich gebe mal das Wort in die Runde. Welche Fragen haben Sie? Gibt es Fragen oder wie sieht es aus?
Ja, wenn ich vielleicht anfangen darf, ich sitze gerade an einer Verordnung, da ist eine Regelung aus meiner Sicht ein bisschen kompliziert.
Acht gestandene Sprachwissenschaftler und Frau Thieme stecken die Köpfe zusammen und grübeln. Wären Gedanken sichtbar, würde über dem Tisch eine Wolke wabern.
Nach bestandener schriftlicher Prüfung ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses die mündliche Prüfung, die in der Regel die Dauer von 45 Minuten nicht überschreiten soll, durchzuführen. Danach muss die schriftliche Prüfung erneut abgelegt werden.
Da stutzen selbst die Sprachwissenschaftler, die einiges gewohnt sind.
Was heißt denn das? Ja. Sind das jetzt zwei Prüfungen?
Also ich habe das so verstanden.
Also ich habe jetzt, wenn das so da steht, würde ich auch denken, das sind zwei schriftliche Prüfungen, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Genau, also das hatte ich auch gedacht, es kommt erst eine schriftliche Prüfung, dann eine mündliche Prüfung und danach nochmal eine schriftliche Prüfung, was aber irgendwie
kontraproduktiv
erscheint.
Unverständliche Formulierungen finden sich zuhauf, wenn Behörden versuchen, mit Bürgern und Bürgerinnen zu kommunizieren.
Antrag auf Aufhebung des Bescheides, Entrichtung und Ersatzvornahme, Leistungsnachweiserbringungspflicht, Kostenzusage-Übernahmeerklärung, Vorläufigkeitsvermerk.
Wäre es nicht sinnvoll, die Aussagen irgendwie in eine logische Reihenfolge erstmal zu bringen? Also die Aussagen aus dem ersten Satz?
Ja, das wäre sicherlich gut. Also vielleicht müsste man erstmal sagen, dass die mündliche Prüfung überhaupt nach der schriftlichen Prüfung durchgeführt wird. Dann vielleicht, dass die mündliche Prüfung in einer bestimmten Frist nach der schriftlichen Prüfung durchzuführen ist. Und dann kommt eigentlich das aus meiner Sicht Unwichtigste, nämlich die Dauer der mündlichen Prüfung, dass die nicht länger als 45 Minuten sein soll.
Kleiner Grundkurs in Behördisch. Bilden Sie lange und ineinander verschachtelte Sätze. Noch längere. Formulieren Sie unpersönlich und latent unhöflich. spicken sie ihr Schreiben mit Fremdwörtern, Fachbegriffen und Substantivierungen.
Unterhintansetzung meiner Bedenken. Kindergeldrechtliche Berücksichtigung. Zwecks Nachlassgewährung. Rechtsbehelfbelehrung.
Bauen Sie möglichst viele Paragraphen in den Text ein. Auch Querverweise können zur Verwirrung beitragen.
Das ist ja auch eine Art Fachsprache, dass man schnell untereinander kommunizieren kann. Dann ist man so eingenordet auf bestimmte Formulierungen und der andere innerhalb der Behörde weiß genau, was damit formuliert ist. Die merken dann zum Schluss gar nicht mehr, dass das vielleicht für den Dritten nicht verständlich ist.
Zum Beispiel für Michael Kruse, der immer noch bei den Ämterlotsen sitzt.
Dass die Dinge nicht beim Namen genannt werden, sondern dass man grübeln muss, was da eigentlich gefragt wird. Da wittere ich dann sofort irgendwelche bösen Absichten. Weil wer keine bösen Absichten hat, der kann sich ja klar ausdrücken, oder?
Ich glaube fest daran, dass Behörden möchten, dass ihre Schreiben verstanden werden.
Es wäre besser, den allgemein üblichen Sprachgebrauch zu verwenden. Ich frage mich, ob das nicht auch anders ginge, ob man das nicht anders formulieren könnte, irgendwie partnerschaftlicher.
Bei Stefanie Thieme rennt Michael Kruse offene Türen ein.
Die Verwaltung arbeitet ja gerade im Bescheidwesen sehr viel mit Textbausteinen.
Feind Nummer zwei der verständlichen Sprache, der Textbaustein. Geronnenes behördisch, per Klick aus dem Computer abrufbar. Selbst der Sachbearbeiter muss nicht mehr wissen, was genau gemeint ist.
Da könnte man eine Menge machen, das bürgernah zu formulieren und trotzdem rechtssicher, indem man zum Beispiel die Rechtsgrundlagen, auf die sich bestimmtes Verwaltungshandeln stützt, mit benennt, Auszüge aus den Gesetzen unten anhängt, aber oben für den Bürger deutlich sagt, was möchten wir von dir, warum musst du das machen, also zum Beispiel auch Ablehnungen für bestimmte Verwaltungsakte transparent zu formulieren, sodass der Bürger versteht, warum er etwas bekommt oder nicht bekommt.
Ich bin selbstständig und muss ein Geschäft aufgeben.
Was machen Sie denn?
Gastronomie, kleines Café.
Und geht nicht mehr, oder?
Ich habe vieles schleifen lassen, ein bisschen den Überblick verloren und der Schuldenberg wächst.
Na gut, dann müssen wir jetzt natürlich erst mal gucken. Haben Sie schon irgendwie einen Antrag bekommen? Haben Sie schon mal vorausgefüllt zu Hause vielleicht?
Freundlich, geduldig und kompetent kümmern sich Lore Gewehr und Klaus Henning um ihren neuen Fall. Diesmal also Hartz IV. Die kümmerlichen Zimmerpflanzen lassen die Blätter hängen. Der Kaffee in der Kaffeemaschine verdampft.
Ich hatte gehofft, dass Sie mir bestimmte Dinge erklären, wie ich das beantworten soll.
Ja.
Oder auch fragen, was ich mir eigentlich darunter vorzustellen habe, was die da wissen wollen.
Genau, das machen wir. Schießen wir mal gleich los. Okay. Wo ist denn Ihre erste Engstelle?
Das geht gleich los, meine Bankverbindung. Das ist so, dass da bin ich in so einer Art Übergang. Mein Konto ist gepfändet. Jetzt habe ich ein P-Konto beantragt, ein pfändungssicheres Konto.
Wieder ein Schicksal, das in kleine Felder gepresst werden muss. Lore Gewehr weiß, dass es jetzt auf ihr Taktgefühl ankommt.
Es werden ja sehr oft sehr detaillierte Fragen gestellt. Zum Beispiel nach dem Vermögen, ob Sie ein Auto haben, was Sie für ein Konto haben, wo Sie wohnen. Und das geht schon ein bisschen ans Eingemachte. Das kann durchaus sein, dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich offenbaren. Und das will niemand gerne vor einem Fremden. Und da habe ich schon sehr viel Vorschussarbeit zu leisten, um Vertrauen zu erwecken, dass ich die entsprechenden Informationen bekomme. Und wenn es mir nicht gelingt, dann gehe ich nach Hause und bin erstmal den Abend bedient. Und ich empfinde das als Versagen von mir.
Auch Michael Kruse fühlt sich sichtlich unwohl. Selbst wenn ihm im Moment nicht eine überlastete Sachbearbeiterin der Arbeitsagentur, sondern wohlwollende und engagierte Ämterlotsen gegenüber sitzen.
Ich würde mir wünschen, dass die mir auf Augenhöhe begegnet. Dass die dann mal guckt und sagt, ach so, das ist ja ganz schlimm, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Lassen Sie mal schauen, wie wir damit umgehen.
So, noch ein Problem, Passus?
Ja.
Nämlich?
Was zum Teufel ist eine Bedarfsgemeinschaft?
Ja, irgendwo hinten steht es auch erläutert. Will man aber nicht lesen, ist auch sehr umfangreich. Also kurz gesagt, haben Sie Frau und Kinder, mit denen Sie zusammenleben?
Nee, ich lebe allein.
Gut, da können Sie einfach einen Strich machen. Mhm. Dann gehört nämlich keine weitere Person zu Ihrer Bedarfsgemeinschaft.
Himmel, Herrgott, was ist das denn für ein Quatsch? Bedarfsgemeinschaft, damit wollen Sie mir gleich unterjubeln. Ich gehöre doch bestimmt zu irgendeiner Gemeinschaft und da gibt es doch bestimmt irgendeinen, der Geld hat. Also komm bitte nicht zu uns. So kommt das bei mir rüber. Ne?
So ist das nun mal formuliert, jetzt haben Sie den Begriff gelernt, jetzt machen Sie da ein Nein.
Also dann mache ich sozusagen Anfang einen Strich, gibt keine.
Und okay. Schon sind Sie mit der nächsten Frage.
So, Mehrbedarf.
Ja.
Was ist Mehrbedarf?
Na, lesen Sie doch mal
durch. Ich bin alleinerziehend, nein. Ich bin schwanger, nein.
Ja, zum Beispiel
Sie können sich aber vorstellen, dass andere Personen wegen dieser Umstände Mehrbedarf haben.
Auch wenn Lore Gewehr und Klaus Henning sich große Mühe geben, bleibt Michael Kruse argwöhnisch und ein bisschen störrisch.
So wie die Sprache jetzt im Antrag ist, ist sie einschüchternd. Als wären wir eben nicht Antragsteller, sondern Untertan. Vielleicht ist das ja tatsächlich sogar auch nicht unbedingt der Sinn der Sache, aber für die Leute eine angenehme Begleiterscheinung, dass man alleine durch die Sprache im Antrag so verunsichert ist, dass der eine oder andere das vielleicht auch ganz aufgibt.
Nein, das würde ich überhaupt nicht so sehen. Also das ist sicherlich für die Bearbeitung notwendig. Und wenn ich sehe, dass man sich sogar die Mühe macht, uns zu bitten, noch behilflich zu sein, dann ist es doch ein Zeichen, dass man das erkannt hat, dass es schwierig ist und dass man eigentlich diese Schwierigkeiten umschiffen will.
Die gute Nachricht, es wird sich etwas ändern. Stefanie Thieme.
Ich denke, dass man in den letzten 10 Jahren sehr viel gemacht hat, dieses sogenannte Beamtendeutsch zu tilgen. Das ist noch nicht flächendeckend spürbar, aber man sieht das an vielen, vielen Bescheiden schon, dass sich die Verwaltung um eine bürgernahe Formulierung kümmert. Auch, dass das persönlicher formuliert wird. Ja? Also nicht so dieses Obrigkeitsgefälle zu merken, ist hier die Behörde und du, da der kleine Bürger. Auch daran arbeitet man, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das hat Zukunft, dass man auch solche Texte bearbeitet.
Es bewegt sich also etwas, ob bei der Finanzverwaltung oder der Arbeitsagentur. Die schlechte Nachricht, das kann dauern.
Und ich röchelte, ich will meinen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeit, ach wissen Sie, Sie rostige Gabel, Sie nageln Sie sich Ihr Scheißformular gefälligst selbst vors Knie.
Wenn Sie so eine Sacharbeiterstelle da haben und von früh bis abend in einem bestimmten rechtlichen Gebiet Bescheide erlassen, dann haben Sie keine Zeit zu überlegen, ist das, was jetzt hier, was ich herausgebe, verständlich?
Feind Nummer 3 der verständlichen Sprache: die Hierarchie in den Behörden. Denn jede gute Idee einer Sachbearbeiterin müsste mit ihren Kollegen, den Chefs, der Behörde abgesprochen werden. Wann und wie sollte das gelingen bei Stellenkürzungen, hohem Krankenstand und vielen anderen Arbeiten, die als wichtiger erachtet werden?
Das sollten vielleicht andere machen. So wie wir als Expertenteam uns die Gesetzessprache angucken, so müsste es auch ein Expertenteam geben für die Behördensprache.
Bei diesem Punkt
gibt es eine extra
Anlage, ja. Die müssen wir nachher zur Hand nehmen und dann ausfüllen. Da kommt dann rein, was Sie im Augenblick so täglich verdienen. Kommt aber
EKS
auch rein, was Sie für Schulden haben.
Die habe ich mir auch ausgedruckt.
EKS.
Ob ich die jetzt alle mit habe, weiß ich nicht. Hier ist die Einkommensbescheinigung vom Arbeitgeber auszufüllen.
Nein, nein, EKS heißt unser Formular.
EKS, KI, VRM, VM. Dann ist mir tatsächlich einer entgangen.
Das macht nichts, wir haben genug Formulare hier im Haus. Das ist es nicht.
Das glaube ich.
Das sind diese völlig überflüssigen Anträge auf Erteilung eines Antragformulars.